Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. In Bremen, da hat die deutsche Regisseurin Tatjana Gürbatscher Don Giovanni auf die Bühne gebracht, Mozarts Erfolgsstück. Aber nicht als Frauenheld des Rokoko, sondern als rücksichtslosen Wüstling, als radikalen Draufgänger. Ein Fall, um mit dem Kollegen Uwe Friedrich zu sprechen. Uwe Friedrich, welchen Zugang wählt die Regisseurin in Bremen? Wie stellt sie uns Don Giovanni vor?
Das ist eine sehr düstere Geschichte in dieser Version. Dieser Don Giovanni ist paradoxerweise gleichzeitig auf der Suche nach sich selbst und auf der Flucht vor sich selbst. Er verkleidet sich immer wieder neu, aber das kann seinen Niedergang nicht aufhalten. Zum Schluss sieht er dann arg derangiert und sehr blutig und sehr krank aus, wenn er schließlich in die Grube fährt, also nicht in die Hölle, sondern in so eine recht profane Grabgrube, in der vorher auch der Komtur versunken ist. Verführen, das versucht er natürlich auch in dieser Version immer. Wir hören gleich mal, wie Birger Radde die Zerlina von Kajun Kim charmiert. Birger Radde in Bremen und Kajun Kim als die sich noch sträubende Zerlina. In dem Stück, wissen wir ja, bekommt er sie alle nicht mehr rum. Das passiert vorher.
Wir hören schon La Cidarem la mano. Liebe ist offenbar Handarbeit, also richtig schweres Handwerk. Gib mir deine Hand, o Teuerste. Wie muss ich mir das denn jetzt szenisch vorstellen? Können Sie das mal beschreiben?
Also Tatjana Gürbatscher erzählt zusammen mit Klaus Grünberg diese alte Geschichte mit, sagen wir mal, Theaterbildern des 20. Jahrhunderts für uns heute. Also dieses Bühnenbild erinnert sehr stark an Warten auf Godot, eine gebogene Straße in einem Niemandsland, einem Kohlfeld. Und dort steht auch eine Lampe, die den Baum, den ikonografischen Baum bei Warten auf Godot ersetzen kann. Und das wirklich Interessante, der große Kniff, den Tatjana Gürbatscher macht, ist, die Frauen wissen alle, worauf sie sich einlassen. Schon zu Anfang, Donna Anna, wir erinnern uns, jahrzehntelange Diskussion, weiß sie, mit wem sie ins Bett geht, will sie das? Hier ist völlig klar, das ist ein SM-Spielchen. Sie trägt eine Maske und spielt aber nur, dass sie ihn nicht erkennt. Und Leporello hilft dabei. Wenn der Vater dann kommt, der Komtur, ist ihr das natürlich vollkommen peinlich. Wer will bei sowas schon von den Eltern erwischt werden? Und dann eher zufällig ersticht Don Giovanni ihn. Und so geht es weiter. Auch Donna Elvira weiß genau, dass sie ihn nicht halten kann, erniedrigt sich aber deshalb, weil sie ihn trotzdem halten will, diesen Don Giovanni. Ein sehr düsteres Spiel, ein sehr genau hinschauendes Spiel auf uns Großstadt-Berufsjugendliche, die verzweifelt dem Glück und dem Sex hinterherjagen und doch im Grunde unseres Herzens wissen, dass das nicht funktionieren kann.
Wagt Tatjana Gürbatscher da eine Umdeutung? Denn irgendwie ist doch Don Giovanni eigentlich auch so ein Jägertyp, so ein Trophäensammler. Den stellt man sich doch eher mit SUV im Wald vor, als in Bremen liegt er in der Schubkarre rum, oder?
Ja, in der Tat. Das ist schon eine Akzentverschiebung. Das wird alles sehr viel trauriger. Es gibt wenig zu lachen. Wenn es was zu lachen gibt, dann hat das eher was Groteskes. Zum Beispiel, wenn Christoph Heinrich als Leporello wie so ein hyperaktiver Ross Anthony über die Bühne springt. Aber wirklich lustig ist das nicht. Also dieser Titel Drama Giocoso, fröhliches Drama, der ja bei Mozart und da Ponte drunter steht, der wird nicht wirklich eingelöst. Es ist ganz, ganz traurig, ganz verzweifelt und im doppelten Sinne eigentlich krank. Ich sagte schon, Don Giovanni ist am Schluss blutüberströmt und hat sicherlich nicht nur auf dieser einen Koksparty am Ende des ersten Aktes sich das alles zugezogen.
Musiziert und gesungen wurde, aber das hat der kleine Ausschnitt schon gezeigt, sehr ordentlich, ne?
In der Tat, Hartmut Keil dirigiert das Orchester, die Bremer Philharmoniker, sehr kompetent, im allerbesten Sinne unauffällig. Also da werden einem nicht die Details um die Ohren gehauen, hier jetzt dies und guck mal dahin und hör dort, sondern in einem Tempo, das sich dieser Bühne anpasst. Gelegentlich wird für meinen Geschmack in den Rezitativen, gerade von Christoph Heinrich, ein bisschen viel geschrien, also ausgestellt geschrien, nicht schlecht gesungen, sondern die rufen dann auch wirklich, als wären wir in der Berliner Volksbühne. Ansonsten Patricia Andres als Elvira und vor allen Dingen Hyo Jong Kim als Don Ottavio, wirklich gut gesungen. Ein interessanter Abend, der die Akzente sehr spannend neu setzt.
Sagt Uwe Friedrich über eine Deutung von Tatjana Görbatscha von Mozarts Don Giovanni. Und auch im Musikjournal im Deutschlandfunk können Sie heute Abend eine Don Giovanni-Inszenierung besprochen hören. Da ist nämlich die Inszenierung von Jan Bosse in Hamburg im Programm bei den Kollegen im Musikjournal. Soweit war das Uwe Friedrich. Wir bleiben jetzt bei der Bühne, aber wechseln von der Sing- zur Sprechbühne. In Basel kam ein selten gespieltes Stück des spanischen Dramatikers Calderón de la Barca aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts auf die Bühne. Es heißt Der standhafte Prinz. Der standhafte Prinz, das ist ein christlicher Portugiese, der die marokkanische Stadt Ceuta erobert, sie christianisiert und vom, in Anführungszeichen, Islam befreit. Der polnische Regisseur Michael Borczuk hat das Stück über Extremismus ja so gedeutet, dass aus religiöser Überzeugung Kämpfe, Blut und Gewalt erwachsen. Im Mittelpunkt steht Prinz Fernando, der trotz seines Sieges in maurische Gefangenschaft gerät. Der marokkanische König von Fez will ihm gegen Rückgabe der besetzten Stadt Ceuta das Leben schenken. In dieser Situation erweist sich Fernando als eine Art unbeugsamer christlicher Gotteskrieger. Folter, Hunger, Krankheit, Haft können ihn nicht schrecken. Einem Deal stimmt er nicht zu. Er bittet um seinen ehrenhaften Tod. Cornelie Uding sah das alles in Basel.
Neben vielen sehr ernsthaften und ethischen Fragen um den christlichen Märtyrerprinzen Fernando stellt Regisseur Michał Borczuks Inszenierung von Calderons selten gespielter barocken Komödie leider auch eine andere, weitaus banalere Frage. Wie viel muss man verstehen können, um zu verstehen, worum es geht? Gut, da hängt eine riesige marokkanische Flagge vor der Bühnenrückwand und der Name der spanischen Enklave Ceuta fällt so oft, dass jeder begreift, es muss sich um den Konflikt zwischen den christlichen spanischen Kolonisatoren und dem nordafrikanischen Islam handeln. Doch ansonsten geistern viele fantasievoll gewandete Menschen über die Bühne und reden Polnisch, Deutsch und Englisch durcheinander. Viele Stühle werden ohne erkennbaren Zweck mal hierhin, mal dorthin gerückt, viele Gespräche rasch eingeblendet und ebenso willkürlich abgebrochen. Und selbst routinierte Zuschauer haben kaum eine Chance, schlicht gesagt mitzukommen. Wer sagt hier was, wann, zu wem und warum? Die Antwort findet man nicht in der Aufführung, sondern nur im Programmheft. In den Figuren suche er, was sie von Fernando unterscheide, sagt der Regisseur. Allgemeine, emotionale Momente und Stimmungen, Umgebungen und Landschaften, die weit weg sind vom Geschehen im Stück. Die Schauspielerinnen sollen nicht in die Positionen ihrer Figuren gedrängt werden, sondern näher bei uns bleiben. Im Klartext? Auf der Bühne sucht er keine Bilder, die die Handlung illustrieren oder dem Publikum helfen, der Handlung zu folgen. Das Team um Michał Borczuk hat sich trotz dieser Absage an Zugänglichkeit viel vorgenommen. Der Regisseur wollte sich den Fragen der gegenwärtigen Migrationsstellen, den religiösen Fundamentalismus untersuchen und zudem die Frage der vielbeschworenen europäischen Außengrenzen einem veritablen Stresstest unterziehen. Dazu wurde das Stück erstmal vom Kopf auf die Füße gestellt und irgendwie per Videobotschaft aktualisiert. Was wäre, wenn nicht die Afrikaner nach Europa drängten? Sondern wenn wir zu ihnen kämen. Was wäre, wenn wir uns der falschen Religion unterwerfen würden?
Sollen die Kapellen etwa nun als Ställe dienen? Oder soll man sie sogar zu Moscheen machen?
Spannende, wenngleich nicht ganz neue Fragen. Vielleicht auch Fragen und Vergleiche, die nicht ganz stimmig sind. Denn wir kommen und kamen eben nicht als Flüchtende, sondern als Konquistadoren. Und wir kamen in Gestalt des portugiesischen Prinzen Fernando, nicht als namenlose Bootsflüchtlinge. Wenn man ein Experiment unter derart falschen Voraussetzungen beginnt, können keine wirklich überzeugenden Ergebnisse herauskommen. Bliebe als Thema, das eigene im Fremden und das Fremde im eigenen zu suchen. Aber wenn alle im Jogginganzug und Ritterrüstung, Fantasiekostüm und Jeans herumlaufen, relativ unmotiviert auf- und abtreten und sich leidend am Boden liegend abquälen, verliert man allmählich den roten Faden. Das politische Experiment mutiert zur ethischen Geisterstunde, zum therapeutischen Stuhlkreis. Da sitzen dann alle, der Prinz als todessüchtelnder Halbinvalide am Tropf, der Sultan im goldschimmernden Jogginganzug, daneben ihre mitleidende Entourage und erzählen einander Fabeln von einer würdigeren Welt, in der man es noch verstand, sich aufzuopfern. Was sich bei Calderon als eine monologische Textwand präsentierte, in der der Protagonist sich seine bombastisch-kosmische Todesphilosophie erredet, wird in Basel zum betulichen philosophischen Quartett. Mehrfach bietet man dem mittlerweile von den Ungläubigen in Gefangenschaft genommenen Prinzen die Freiheit an, im Gegenzug für die Rückgabe der eroberten Stadt Ceuta. Doch immer wieder wird der Märtyrer in spe diesen Vorschlag in milder Empörung zurückweisen und den bitteren Kelch des seligen Endes inhalieren. So sanft, so sacht, dass man sich die Augen reibt und unwillkürlich nach dem alten Calderon zu suchen beginnt. Dort redet sich der Prinz in Ekstase, hier kommt er zur Einsicht. Calderons Fernando erleidet Foltern und Qualen, hier bekommt er lindernde Infusionen.
Leiden zu beenden und zu leben?
Valium statt Fanatismus, dazu bedarf es keiner rhetorisch entflammten Calderon-Vorlage. So bleibt am Ende ein ziemlich zahnloses Calderon-Gespinst, ohne Biss.
Sagt Cornelia Ühling. Er, um den es jetzt geht, ist Autodidakt. Er malt Blumen, Natur, Landschafts- und Stillleben seit den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, die auch seine letzten Lebensjahre sind. Er malt wie keiner vor ihm. Der Pinselstrich ist deutlich sichtbar. Das war neu. Und er scheint exzentrisch zu sein. Ein absinthtrinkender, manischer Künstler jenseits des Kunstmarktes. Aus diesem Stoff sind Mythen gemacht, die sich um Vincent van Gogh ranken. Das Frankfurter Städelmuseum rüttelt am Mythos und präsentiert nach eigenen Angaben die umfangreichste Schau mit Werken von Vincent van Gogh seit fast 20 Jahren in Deutschland unter dem Titel Making van Gogh. Christian Gampert habe ich gefragt, was ist die leitende Frage dieser Ausstellung?
Na, der Titel Making van Gogh zeigt ja schon, dass man untersuchen will, wie kam es überhaupt zu diesem Mythos, der van Gogh in Deutschland nun geworden ist. Making van Gogh, ja, gemalt hat er selber. Er hat sich natürlich selber geschaffen als Künstlerfigur, aber er hat nichts verkauft. Das hat dann die Nachwelt besorgt, nämlich in der Hauptsache seine Schwägerin, die Frau seines Bruders, Johanna van Gogh Bonger, die sich um den Nachlass gekümmert hat. Dass er ausgerechnet nach Deutschland verkauft wurde, hatte damit zu tun, dass in Deutschland natürlich die Künstler hungerten nach der Moderne. Und als Paul Cassirer in Berlin die erste Ausstellung mit Van Gogh-Gemälden veranstaltete,
Der Kunsthändler,
war das natürlich ein Schlag für diese konservativen Kunstfreunde, die auseinanderliefen, während die Künstler natürlich begeistert waren. Es kam eben dazu, dass Julius Meyer-Graefe van Gogh zum leidenden Christus stilisierte in seinen romanhaften Monographien, Roman eines Gottsuchers, also der leidende Christus. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass viele von uns van Gogh eben als den asketischen Selbstsucher, den Wahnsinnigen wahrnehmen und gar nicht mehr bemerken, dass natürlich diese Bilder äußerst planvoll gemacht sind.
Der Kunsthändler Cassirer sorgt ab 1901 für seinen Weltruhm. Karl-Ernst Osthaus kauft mehrere Gemälde am Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf der Sonderbundausstellung Köln gibt es über 100 Werke von ihm. Wie geht denn Frankfurt mit diesem Mythos oder dieser Lücke um und worin liegt denn diese Geschichte der deutschen Liebe?
Naja, es ist ja nicht nur eine deutsche Liebe, da ist ja auch sehr viel Ablehnung dabei. Andererseits gab es eine ganze Schicht, die sich für diese intensiv vibrierende Kunst begeisterte, und das war charakteristischerweise das jüdische Bildungsbürgertum. Die kauften van Gogh. Dass das Städel diese Ausstellung nun veranstaltet, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Städel relativ früh angefangen hat, van Goghs zu kaufen und 1911 sogar das berühmte Bildnis des Dr. Gachet erwerben konnte, der ja der letzte Arzt von van Gogh war. Und dieses Bild ist von den Nazis 1937 beschlagnahmt und verkauft worden. Das wird in der Ausstellung als eine Leerstelle kenntlich gemacht. Ein leerer Rahmen steht in einem Ausstellungsraum. Und wenn man den Rahmen nun wirklich an die Wand gehängt hätte und leer gelassen hätte, wäre das okay gewesen. Aber er steht mitten im Raum. Was passiert? Die Menschen stellen sich in den Rahmen rein und das ist ein Selfie-Spot, wo man eine nette Erinnerung mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich ja nicht der Sinn solcher Ausstellungen, dass man da eben ja touristische Attraktionen bietet.
Welche deutschen Künstler hat er denn nun inspiriert, wenn Max Pechstein sagt, er war uns allen ein Vater? Auf wen hat er noch Einfluss genommen und welche repräsentativen Gemälde sind da zu sehen?
Alle, die im Dunstkreis der Brücke und des Blauen Reiters sich rumtrieben, also Haeckel, Schmidt, Rottluff, Kirchner, Münter, Jawlensky vor allem, die natürlich von diesen grellen Farben begeistert waren, weil das eine ganz neue Welt für sie auftat. Aber auch von der Malweise, also besonders das Spätwerk ist natürlich revolutionär und hat wirklich eine immense Wirkung, nicht nur in Deutschland gehabt. Allein die Themen, die er dann auch hatte, mitten in der Industrialisierung, malte das einfache Leben, malte die vibrierende Intensität dieser südfranzösischen Landschaften. Er malt die Sonne, die sonst immer nur indirekt vorkommt. Nicht alle dieser Werke, die da herbeizitiert werden als Nachfolger, sind jetzt erste Qualität, finde ich. Aber die Van Gogh-Werke selber, die da hängen, vor allem die südfranzösischen Landschaften, diese Erntebilder, wo man da in verschiedene Pinselstriche, in verschiedenen Bildsegmenten unterscheiden kann und sehen kann, wie macht er das überhaupt, dass dieser intensive Ausdruck entsteht? Das ist großartig und das allein lohnt schon, dahin zu gehen, jenseits der Rezeptionsgeschichte, die eben auch, wo man eben lesen muss und wo man einfach Abbildungen schauen muss, Bücher lesen muss. Das sollte man aber auch tun, nur einfach um zu verstehen, wie der Mythos entstanden ist, der hier zum ersten Mal ein bisschen kenntlich gemacht wird.
Das Frankfurter Städelmuseum zeigt Van Gogh und wie er die deutschen Expressionisten inspirierte. Making Van Gogh. Christian Gampert war das. Über ein ungewöhnliches Musiktheaterspektakel berichten wir jetzt. Der US-Künstler Taylor Mack hat die amerikanische Geschichte von 1776 bis heute in 246 Songs als 24-stündiges queeres Spektakel präsentiert. Die Berliner Festspiele, bekannt für große Kunstprojekte dieser Art, haben das gezeigt. Im vergangenen Jahr gab es schon das Dau-Projekt des Filmemachers Ilya Gryshanovsky, dessen Premiere in Paris stattfinden musste. Im März wurde das Haus der Berliner Festspiele symbolisch zum Palast der Republik umgebaut. Und jetzt also Europapremiere von Taylor Macks 24-Decade History of Popular Music. Der Entertainer stellte nicht nur die Geschichte der USA in Form von 246 Popsongs vor, sondern deutete sie auch um als queere Geschichte. Gestern ging das Spektakel mit rund 100 Künstlerinnen und vielen Gästen und natürlich viel Musik zu Ende. Einen der Abende hat erlebt Karin Fischer.
Taylor Mack rockte den Saal, so etwas hat das Haus der Berliner Festspiele noch nicht erlebt. Ein Entertainer, der allein mit seiner Stimme den sechsstündigen Abend füllt. Menschen aus dem Publikum, die schon nach einer Stunde Vorstellung auf der Bühne ihre nackten Hintern zeigen. Glückliche ZuschauerInnen in einem Meer von Luftballons. Rascher Wechsel zwischen Partystimmung und gebannter Stille. Eine spektakuläre Show, in der Taylor Mack und seine Truppe aus MusikerInnen, Dandy Minions und vielen Special Guests die vierte Wand konsequent durchbrach und etwas stattfand, das man als empathische Entgrenzung bezeichnen konnte. Eine sehr amerikanische Mischung aus queerer Kultur, politischem Reenactment und musikalischem Gottesdienst, wobei die Erlösung natürlich ausbleibt, aber am Ende dieser vier sechsstündigen Abende, am Ende von 240 Jahren amerikanischer Geschichte in 246 Songs, muss man sagen, dieses Theater hat die Welt ein kleines bisschen besser gemacht. Es hat den Perspektivwechsel ermöglicht, den wir immer fordern. Wenn Taylor Mack die Straight White People anweist, ihre Sitze aufzugeben, sich links und rechts im Saal zu drängeln und dann People of Color die besten Plätze in der Mitte einnehmen lässt. Wenn dann die queere Community ebenfalls in die Mitte rückt. Oder wenn Taylor Mack den patriotischen Song aus dem Ersten Weltkrieg »Keep the Fires Burning« gestisch so umdeutet, dass er zur Emanzipationshymne der Frauen wird, die sich zusammentun. Taylor Mack, der als Personalpronomen nicht er oder sie, sondern Judy verwendet, schreibt mit seiner Show die Stimmen in die amerikanische Geschichte ein, die bisher fehlen. Er lässt das Publikum als Patrioten oder Pazifisten gegeneinander ansingen oder holt diejenigen zwischen 14 und 40, die sich als Männer definieren, als im Ersten Weltkrieg verheizte Truppen auf die Bühne, wo sie mit abgetrennten Gliedmaßen dekoriert und verbunden werden. Taylors bombastisch kreative Glitzerkostüme unterlaufen selbst alle Erwartungen an so etwas wie Showbiz. Er und seine Truppe, ein Pianist und eine brasslastige Band, sind mit von der Partie, erzählen von den Außenseitern und machen die Musik zum Transportmittel für eine neue Erzählung der Geschichte von Prohibitionszeit, Weltkrieg oder der eigenen Gender-Irritationen.
We're going to do this next one in free jazz. And the free jazz, there's two types of free jazz. The first is scratch and sniff, which is like and the second is pet store on fire, which is All right. Hey, women are going mad today. Hey, fellas are just as bad, I'd say. Go anywhere, stand there and stare. You'll say they're bugs when you look at the clothes they wear. Masculine women. Feminine men. Which is the rooster? Which is the hen?
Taylor Mac ist politisch, nicht pädagogisch, wenn er den Deutschen sagt, zum Thema Genozid haben wir auch etwas beigetragen. Die Gegenerzählung sieht er als seinen Auftrag. Damit steht Taylor Mac in einer Reihe mit anderen großen Aufklärern des Theaters wie Milo Rau oder Volker Lösch. Was er denen voraus hat, ist die populäre Musik, die Menschen so unkompliziert wie unausweichlich zusammenbringt. Als kostbares Vorgefühl einer ganz anderen Gemeinschaft beschrieb Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, das im Programmheft. Und das war es. Wie gut, dass er es ermöglichen konnte. Wie gut, dass die Kultur das kann.
Sagt Karin Fischer. In den nun folgenden Kulturmeldungen mit Anna Kohn geht es um den Tod einer prägenden Verlegerin der deutschen Verlagsgeschichte seit den 70er Jahren.
Monika Schöller kam aus einer Verlegerfamilie. Sie wurde 1939 als Tochter von Georg von Holzbrinck in Stuttgart geboren. Nachdem sie Sprachen, Kunstgeschichte und Germanistik studiert hatte, lernte sie das Verlagshandwerk unter anderem bei Artemis und Winkler. 1974 wurde Schöller dann Verlegerin bei S. Fischer in Frankfurt am Main. Über ihre Anfangszeit dort sagte sie:
Ich habe ein Haus gesehen, das sehr in Turbulenzen war. Glaube ich, durch die Studentenrevolte sehr aufgewühlt, die auch starke Auswirkungen hatte, also bis hin später zur RAF, also auch zu Sympathisanten, die im Haus waren. Und natürlich ein Befremden darüber, dass so eine junge Frau auf einmal da ist und die soll nun bestimmen, was ich ja nun auch gar nicht wusste, wie das geht.
Das scheint aber auch ein typischer Fall von Selbstunterschätzung gewesen zu sein, denn unter ihrer Leitung brachte der Verlag letztendlich viele große Werkausgaben heraus, zum Beispiel von Sigmund Freud, Thomas Mann, Ilse Eichinger, Alfred Kerr und Franz Kafka. Auf Schöllers Initiative geht auch die Schwarze Reihe zurück, die bekannte Buchreihe zum Nationalsozialismus. Einer der wichtigsten Zeitzeugen für den deutschen Umgang mit Kolonialgeschichte ist tot, Theodor Wonja Michael. Michael war einer der ersten afrodeutschen Schauspieler, geboren 1925 in Berlin als Sohn eines Kameruner Kolonialmigranten und dessen deutscher Ehefrau. Nach dem Tod der Mutter musste Michael als Komparse bei Völkerschauen auftreten, durfte wegen der Nürnberger Rassegesetze keine Ausbildung machen und trat letztlich während der Nazizeit in Kolonialfilmen der UFA wie Kongo Express oder Quacks in Afrika auf. Nach dem Krieg arbeitete Michael weiter als Schauspieler, studierte aber auch Volkswirtschaft und arbeitete schließlich beim BND. Theodor Wonja Michael wurde 94 Jahre alt. Er verband Dadaismus mit Buddhismus und er gehörte in den 80er Jahren zu den provokativsten chinesischen Künstlern. Jetzt ist Wang Yongping im Alter von 65 Jahren gestorben. Geboren wurde der Konzept- und Installationskünstler in der südchinesischen Hafenstadt Xiamen, lebte aber seit 1989 in Paris, weil er nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung nicht mehr nach China zurückkehren wollte. In den 80er Jahren war er einer der Gründer einer Xiamen Dada genannten Gruppe und bekannt wurde er dann vor allem durch seine monumentalen Installationen. Für eine verwendete er zum Beispiel 300 Schiffscontainer und ein Schlangenskelett. 2016 hatte das Kölner Museum Ludwig Wang Yongping mit dem Wolfgang-Hahn-Preis für moderne Kunst geehrt.
Kultur heute geht zu Ende. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich nach den Nachrichten ausführlich die Information am Abend. Dort ein Thema unter anderem. Parlamentspräsident John Bercow stoppt die erneute Abstimmung über das Brexit-Abkommen. Ihnen einen guten Abend.